Hallo zusammen, herzlich willkommen zu Grad raus, dem Outdoor-Podcast von Bergfreunden für Bergfreunde. Ich bin die Hanna.
Und ich bin die Steffi. Hallo. Wie immer sprechen wir auch in dieser Folge mit unseren Gästen über spannende Outdoor-Themen und Bergabenteuer und haben jede Menge interessante Geschichten für euch mit dabei.
Heute haben wir mit Erik Lorenz einen ganz besonderen Gast bei uns. Erik ist nicht nur Autor und Abenteurer, sondern auch der Gründer und Host des Podcasts Weltwach. Dort spricht er seit mehreren Jahren mit Reisenden, EntdeckerInnen und Abenteuerlustigen über ihre Geschichten und Erfahrungen in der Welt.
In dieser Folge von Grad raus reden wir nicht nur über Eriks eigene Reisen. Wir möchten von Erik wissen, wie die vielen Gespräche in seinem Podcast ihn als Menschen verändert haben. Welche Erkenntnisse über die Welt hat er aus den Geschichten seiner Gäste gezogen und wie haben die Gespräche seine Sicht auf das Reisen geprägt?
Wir freuen uns auf die Folge und über die Metadiskussion über das Podcasten in einem Podcast. Hallo Erik, schön, dass du da bist.
Hallo ihr beiden, lieben Dank für die Einladung. Das klingt ja so, als hätten wir doch so einiges vor. Hi.
Ja, hi Erik, schön, dass du da bist. Kannst du dich unseren Hörern bitte in 2 bis 3 Sätzen mal kurz vorstellen?
Ja, klar, gern. Also habt ihr natürlich auch schon sehr schön und sehr nett gemacht. Ganz lieben Dank dafür. Ich bin ein 36-jähriger mittlerweile doch schon Podcaster, Autor, Medienmensch und ich stecke, genau wie ihr es ja auch schon ausgeführt habt, meine Zeit und Leidenschaft seit einigen Jahren vor allem in den Weltwach-Podcast, also eine Show, in der ich unter anderem bekannte Abenteurerinnen und Abenteurer interviewe, Wissenschaftlerinnen, Schriftsteller, Fotografen und dergleichen mehr und mit ihnen über ihre Reisen, ihre Expeditionen, ihre Forschungsprojekte spreche, aber durchaus auch über kulturelle und ökologische und auch soziale Fragen des Reisens insgesamt. Das mache ich und derjenige bin ich. Hi.
Und kam diese Leidenschaft oder die ganzen Themen, die du in deinem Podcast besprichst, die haben natürlich auch was mit dir zu tun. Mhm. Du warst früher sicherlich aber auch auf Reisen, viel auf Reisen. Kannst du uns da mitnehmen? Wie gab es Erlebnisse, die für dich diese Reiselust, diese Abenteuerlust in dir getriggert haben und wie hast du damit angefangen?
Angefangen hat das eigentlich schon als Kind und Jugendlicher, aber eher so auf der theoretischen Ebene. Ich habe einfach immer schon sehr gern gelesen und auch sehr viel gelesen und ganz besonders gern, Bücher über große Abenteuer. Also sowohl fantastische Bücher à la Jules Verne, aber auch irgendwelche Expeditionsberichte, Bücher von der Frontier, James Fenimore Cooper, also alles, was sich irgendwie darum dreht, neue Naturräume oder Kulturräume zu erforschen, zu erkunden, zu verstehen. Das fand ich immer wahnsinnig aufregend. Und bin gar nicht so viel gereist als Kind, höchstens mal so ins europäische Nachbarland mit meinen Eltern. Hab mich dann aber direkt nach dem Abitur so ganz typisch auf ein Jahr Work and Travel gen Australien begeben. Machen ja ganz viele, ist jetzt per se nichts Besonderes, war für mich aber damals durchaus etwas sehr Besonderes. Eben wie gesagt, weil ich jetzt noch nicht wahnsinnig reiseerfahren war, eher behütet aufgewachsen bin in Berlin. Mutter Erzieherin, Vater Polizist, also da war jetzt nicht viel mit so einer ganz großen Selbstständigkeit. Ich glaube, ich konnte damals noch nicht mal meine eigene Wäsche so richtig waschen, wenn ich ehrlich bin. Und das war dementsprechend schon ein sehr, sehr großer Schritt, der mich damals sehr viel Mut gekostet hat, aber eben auch sehr viel Appetit mir bereitet hat, dahingehend noch viel, viel mehr zu entdecken in den nächsten Jahren. Aber so ging es damals für mich los.
Also wurde so richtig reingeworfen in dieses Reisethema, einfach auf sich selbst gestellt sein und losziehen. Welche Reisen hast du denn seitdem unternommen? Gibt es da irgendwelche Highlights, die du dir an der Stelle erwähnen möchtest, die dir besonders im Gedächtnis geblieben sind?
Da könnte man jetzt sehr viel aufzählen. Also in den letzten Jahren hatte ich grandiose Reisen, zum Beispiel eine Walking-Safari in Tansania. Die habe ich auch für den Weltwach-Podcast damals gemacht. Da haben wir 3 oder 4 Folgen zu produziert. Wir waren vor ein paar Jahren via Motorrädern im Himalaya unterwegs in Nordindien. Das war wahrscheinlich für mich so persönlich das Aufregendste, auch das Nervenzehrendste, was meine Reisen anbetrifft. Ich hatte aber auch tolle Tauchtrips auf den Fidschi-Inseln, bin durch England von Küste zu Küste gewandert, also ganz unterschiedliche Reisen. Oder zum Beispiel im Iran, da ging es dann eher um kulturelle Themen. Also ich bewege mich da immer zwischen, Kulturerkundungen und Naturerfahrungen, aber ich glaube, die Reisen, die mir am meisten bedeuten, sind eher so die naturfokussierten Reisen. Also irgendwo Am liebsten einfach nur mit einem großen Rucksack und einem Zelt und vielleicht ein, zwei guten Freunden durch eine wunderschöne Landschaft wandern, ein paar Tage, vielleicht sogar ein paar Wochen, wie damals im Schweden, Sarek Nationalpark. Das sind meine liebsten Trips. Und klar, also da gibt es Erinnerungen, da könnte ich jetzt den Podcast direkt an mich reißen und loslegen.
Ja.
Aber das vermeide ich mal. Je nachdem, wenn euch was konkret interessiert, lasst es mich gern wissen. Aber ja, also ich habe die große Freude, zum einen jetzt beruflich natürlich dann auch mitunter viel unterwegs zu sein, aber seit diesem Work and Travel in Australien, ja damals vor mittlerweile ja doch auch vielen Jahren, recht viel unterwegs gewesen zu sein.
Und gab es den Moment, wo, keine Ahnung, du kommst von der Reise zurück, du erzählst allen deinen Freunden davon, deiner Familie, dass die einfach gesagt haben, hey, wir können es nicht mehr hören, erzähl's doch bitte dem Rest der Welt und mach doch einen Podcast. War die Geschichte so oder wie kam es dazu, dass du einen Podcast gestartet hast über das Thema Reisen?
Ja, das wurde gar nicht so sehr initiiert durch das Genervtsein meiner Mitmenschen. Ich glaube, die waren vielleicht einfach zu höflich, um mich das so spüren zu lassen, sondern das kam eher, ich will es gar nicht, naja, eine eigene Frustration nennen, aber so ein Gefühl. Und zwar muss ich vielleicht da doch kurz ausholen. Ich habe, bevor ich den Podcast gestartet habe, schon einige Bücher geschrieben und veröffentlicht. Ein paar Biografien, ein paar belletristische Projekte, aber insbesondere auch Reisereportagen. Also sowohl Erlebnisberichte als auch Reportagen, als auch ein, zwei Guidebooks, an denen ich mitgearbeitet habe. Und insbesondere für die Reportagebücher, ich habe zum Beispiel zwei über Laos gemacht, eins über Kambodscha, eins über Hongkong, also so verschiedene Länder, in denen ich mich für diese Bücher intensiv aufgehalten habe, einige Monate meist, aber über die ich mich auch sehr intensiv belesen habe, also sehr viel Primärliteratur gewälzt, sehr viele Interviews vor Ort geführt habe, sehr viel dann natürlich auch nachbereitet. Klar, das eigentliche Buch dann zu schreiben, dauert ja auch nochmal etliche Monate, bis hin zu einigen Jahren. Und da hatte ich immer wieder so das Gefühl, ja klar, einige eigene Erlebnisse beschreiben, macht natürlich Spaß und ist auch schön, aber das, was diese Reiseerfahrung ja immer wirklich besonders macht, sind die Begegnungen und in dem Fall dann auch bestimmte Interviews, die ich für diese Bücher geführt habe. Also um mal ein Beispiel zu nehmen, für mein Kambodscha-Buch damals habe ich einen Herrn interviewt namens Peter Villas. Das war ein pensionierter Armeegeneral der deutschen Bundeswehr, war damals fast 80, glaube ich, hätte also guten Gewissens zu Hause auf dem Schaukelstuhl sitzen können. Stattdessen war er seit Jahren unterwegs, mitten im Dschungel Kambodschas, als Kommandeur eines Minenräumkommandos, das er aufgebaut und geleitet hat, in dem Bemühen, dort die Überbleibsel aus 30 Jahren Bürgerkrieg wegzuräumen, um also die Landbevölkerung zu schützen vor diesen Minen, die dort immer noch überall rumgelegen haben. Und er hat mich so ein paar Tage mitgenommen in den Dschungel, hat mir gezeigt, wie er dort arbeitet, wie er versucht sicherzustellen, dass keine Unfälle passieren und dergleichen mehr. Das war so ein mitreißendes Gespräch, weil das Thema zum einen so wichtig und so berührend mitunter auch war, aber weil er als Persönlichkeit auch so eine Ausstrahlung hatte. Er war 2 Meter groß, hatte so eine ganz volle Stimme. Und in meinem Buch, gut, dann war das am Ende ein Kapitel, ein paar Zitate von ihm. Und klar, ich als Autor liefer dann hoffentlich einen gewissen Mehrwert, weil ich Kontext liefere, ich filter, was er sagt, ich kann ein paar Abrisse zur Geschichte dieser 30 Jahre Bürgerkrieg und so weiter liefern. Und trotzdem muss ich gewissermaßen für ihn seine Geschichte erzählen, sehr indirekterweise basierend auf dem, was er mir erzählt hat. Und da ist in mir einfach der Wunsch entstanden, diese Menschen, die ich unterwegs kennenlerne und die mich mitunter doch so inspirieren und begeistern, mit ihrer Kompetenz, ihrer Erfahrung, diesen Menschen eine direktere Bühne zu bieten. Und zwar nicht nur, während ich selbst unterwegs bin, sondern das ist ja das Tolle bei einem Podcast, das geht ja wunderbarerweise auch von zu Hause. Also das heißt, solchen Persönlichkeiten eine Bühne zu bieten und damit, bisschen egoistischer formuliert, mir selbst auch so eine Tür aufzustoßen zu diesen Menschen und auch mit ihnen sprechen zu können, wenn ich gerade mal selber nicht unterwegs sein kann. So ist die Idee ursprünglich entstanden. Dazu kam das vielleicht noch als letzter Aspekt, dass es damals vor 7 Jahren auch jetzt nicht allzu viele Reisepodcasts, wenn überhaupt irgendwelche auf deutscher Sprache gab und zumindest mal keine, die mir so richtig gut gefallen haben. Soll nicht heißen, dass, wenn es schon welche gab, waren die bestimmt auch ganz toll, aber ich glaube, die hatten damals eher so ein serviceorientierteren Ansatz, wie zum Beispiel Reiseführer es ja auch haben. Und mir ging es eben wirklich eher um das Storytelling, also Persönlichkeiten zu finden, die dann uns wirklich ganz tief mit reinnehmen in die Gegend, den Naturraum, den Kulturraum, in dem sie reisen, leben und arbeiten. Sorry, das war eine etwas längere Antwort. Ich versuche mich dann auch wieder kürzer zu fassen.
Aber auch eine sehr spannende.
Ja, total. Und du hast ja alle möglichen Menschen in deinem Podcast, angefangen von Abenteuern über Wissenschaftler bis hin sogar zu Philosophen. Was würdest du sagen, gibt es da ein wiederkehrendes Muster oder eine Art Erkenntnis, was du aus diesen vielen, vielen Gesprächen für dich mitnehmen konntest?
Ja, das ist eine gute Frage. Das ist natürlich immer schwer so zu destillieren nach hunderten Gesprächen, die ja wirklich eine ganz große Bandbreite haben, sowohl was das Thema anbetrifft, als auch was die Menschen und ihre Lebenswege anbetrifft. Ich glaube, wenn ich so eine Quintessenz für mich persönlich ziehen müsste, dann wäre es die Erkenntnis, dass ein aufregendes Leben oft auch ein aufreibendes Leben sein muss oder sein darf oder sein soll. Das klingt vielleicht ein bisschen platt, wenn man es jetzt so verkürzt nach dem Motto, wer nichts wagt, der nichts gewinnt oder so. So eine Plattitüde, ne? Also den Mut zu finden und zu haben, seinen eigenen Weg zu beschreiten im Leben. Aber wie ich gerade schon angedeutet hatte, ich komme ja selbst auch aus einem eher behüteten Elternhaus, was ja wunderbar ist, wer möchte mich gar nicht drüber beklagen. Das heißt also, meine Mutter war Erzieherin, mein Vater Polizist, ich habe schon erwähnt, in Berlin groß geworden, also auch in der Großstadt. Und ich habe schon auch so dieses, Sicherheitsdenken mitbekommen, was in Deutschland vielleicht auch recht verbreitet ist, also soziale Absicherung, Berufsfindung, Lebensgestaltung. Ich kenne zum Beispiel niemanden in meinem direkten Umfeld oder zumindest in dem Umfeld, in dem ich groß geworden bin, der oder die selbstständig sind. Sowas wurde mir gar nicht mitgegeben, sondern es ist alles relativ 9-to-5, was, möchte ich noch betonen, also wirklich auch wunderbar ist. Mhm. Viele Menschen sind ja genauso auch super happy. Aber was ich mir eben aus diesen ganzen Gesprächen mitgenommen habe, denn ich habe selber auch noch in diesem Mindset diesen Podcast gestartet, auch wenn ich damals auch schon viel unterwegs gewesen bin, war ich trotzdem noch sehr in diesem Sicherheitsdenken verhaftet, war, dass ich dann irgendwann für mich festgestellt habe, dass für mich das eigentlich nicht der richtige Weg ist, sondern dass es für mich eigentlich viel passender ist, von meiner Veranlagung her, von dem, was mich wirklich glücklich macht, mir so ein bisschen was abzugucken von meinen Gästen. Und das heißt natürlich nicht, dass ich jetzt wie Reinhold Messner ständig irgendwelche Berge besteigen muss oder wie Peter Willers, den ich gerade erwähnt habe, in den kambodschanischen Dschungel ziehen möchte. Aber so ein paar Nuancen, so ein paar Inspirationen mir dann doch abgeschaut habe und versucht habe, das dann auch auf mein eigenes Leben zu übertragen.
Ich glaube, was mir aufgefallen ist auch über die letzten Jahre hinweg, ist ja, dass ich habe die Möglichkeit, mit super vielen wahnsinnig tollen ExtremsportlerInnen zu sprechen hier. Ja. Und am Ende geht's aber meistens gar nicht um die Leistung und um das, was sie wirklich erreicht haben, rein sportlich, sondern es geht immer wieder um die Momente und, wie du es vorhin auch schon gesagt hast, um die Momente der Begegnung und des Austauschs und des gemeinsamen Erlebnisses. Und das finde ich total schön. Ich merke aber, wie sich so, dadurch, dass ich so viel Kontakt mit so krassen Sportlerinnen immer wieder habe, dass sich so mein Weltbild so ein bisschen verschiebt. Auf einmal ist es total normal, dass jemand irgendwie 200 Kilometer durch die Wüste rennt und du denkst so, nee, eigentlich ist es nicht total, total normal und es ist total krass und es ist eigentlich total widersprüchlich zu unserem Sicherheitsdenken, dass Leute so tolle, außergewöhnliche Sachen machen. Und da versuche ich dann auch immer wieder so mich zu resetten und zu denken, nein, es ist auch okay, wenn du nur spazieren gehst um Bärensee in Stuttgart. Auch okay.
Ja, das stimmt, aber damit sprichst du was Gutes an, nämlich, dass also dieses ganze Thema Abenteuer, eben was sehr Relatives ist. Also der Umstand, dass du dich durch die Gespräche schon mehr oder weniger dran gewöhnst, zeigt aus meiner Sicht genau das. Also es ist was sehr Persönliches. Für diese Menschen, mit denen du sprichst, ist vielleicht dann irgendwie eine 50 Kilometer Wanderung überhaupt gar kein Abenteuer. Für dich wäre es aber vielleicht eins und deswegen darf man sich da auch nicht kirre machen lassen. Deswegen achte ich zum Beispiel bei uns in der Show auch darauf, dass wir nicht nur die Messners dieser Welt bei uns begrüßen, sondern durchaus auch mal Menschen, die vielleicht ein Mikroabenteuer erlebt haben oder mit einer Hängematte durch einen kleinen Teil Europas gewandert sind, was auch schon wieder, also aus meiner Sicht, eine große Tat ist. Aber es geht schon auch darum, aus meiner Sicht, dass wir uns in verschiedensten Dimensionen des Abenteuers wiederfinden können. Und da muss es nicht immer darum gehen, dass wir jetzt körperlich oder mental komplett ans Limit gehen oder vielleicht sogar unser Leben aufs Spiel setzen. Abenteuer kann auch sein, zum Beispiel wissenschaftlicher Natur, indem wir das menschliche Wissen und die menschlichen Horizonte ein Stück weit verschieben und uns da ins Unbekannte begeben und vorher nicht genau wissen, was werden wir herausfinden unterwegs. Von daher, ja, würde ich auch sagen, also das soll nicht so ein elitäres Ding sein, das Abenteuertum, sondern eher so ein kleiner Impuls, der vielleicht uns dazu ermuntert, vielleicht auch bei den Hobbys im Alltag, im Job, einfach mal ein bisschen hier und da uns was zuzutrauen und ein bisschen Schwung reinzubringen, wenn wir das dann möchten. Und zumindest nicht durch reine Furcht davon abhalten zu lassen.
Okay, sprich, da hat sich auch deine Einstellung zum Thema Abenteuer ja durchaus gewandelt. Nicht wahrscheinlich viel auch durch deine Gäste und gar nicht so sehr durch deine eigenen Reisen, oder?
Also, genau, also, genau so ist es. Klar, meine eigenen Reisen haben mich mitunter schon auch an mein persönliches Limit gebracht. Das war dann zumindest für mich ein subjektiv empfundenes Abenteuer. Wenn ich aber zum Beispiel an meine Gespräche mit besagtem Reinhold Messner zurückdenke, der würde da natürlich nur milde lächeln. Also für ihn hat ein Abenteuer ganz klar drei Dimensionen. Es muss eine Gefahr für Leib und Leben geben, es muss objektive Schwierigkeiten geben und es muss die Exposition geben. Also man ist wirklich ausgeliefert, es gibt keinen doppelten Boden, kein Sicherheitsnetz. Das ist das, was er unter einem Abenteuer versteht. Und ja, genau wie du sagst, Steffi, für mich, ja, Reiseabenteuer hatte ich auch so einige, aber das, was für mich viel entscheidender ist, ist eigentlich so diese Erkenntnis, einen gewissen Mut, eine gewisse Resilienz zu finden in sich selbst. Und das dann auch einfach auf andere Teile des Lebens zu übertragen. Warum ich unter anderem gerne reise, ist, weil ich glaube, dass das Reisen uns dazu verhelfen kann, das zu trainieren, also diesen Abenteuer, diesen Mutmuskel. Also wenn man jetzt eine Reise nicht immer von früh bis spät durchgetaktet durchbucht, sondern auch da Räume lässt für Herausforderungen, für Zumutungen, dass es auch mal ruppig wird, vielleicht auch ein bisschen anstrengend. Ich glaube, das ist ein gutes Training, dafür diese, naja, Unwägbarkeiten zuzulassen, diese Resilienz zu üben, um dann auch in anderen Lebensbereichen damit besser umgehen zu können. Das ist eher für mich das Thema. Und ja, deswegen sage ich auch immer, mir geht es gar nicht darum, jetzt alle aufzurufen, ihr müsst jetzt auch ganz viel reisen und irgendwie gefährliche Sachen machen. Überhaupt nicht. Man kann diesen Muskel natürlich auch in ganz anderen Lebensbereichen trainieren. Also das Reisen ist ja nur eine Möglichkeit von ganz, ganz vielen. Aber für mich hat zumindest diese Erkenntnis dessen, was ich gerade versucht habe zu skizzieren, dazu geführt, dass ich mir nicht unbedingt gewagtere Reisen zutraue, das gar nicht mal unbedingt, darauf kommt es mir wirklich nicht an, sondern eben in meinem eigenen Leben ganz andere Weichen gestellt habe. Also als ich den Podcast angefangen habe, war ich fest angestellt, habe das nebenbei gemacht, habe zu dem Zeitpunkt in Mönchengladbach gelebt, war da auch sehr happy, habe meinen Job auch durchaus gemocht und jetzt 7 Jahre später bin ich eben selbstständig, bin in die USA ausgewandert, habe 2 Mitarbeiterinnen, habe das große Glück, meine Leidenschaft zum Beruf gemacht zu haben, habe geheiratet. Also ganz viele Dinge beruflicher und privater Natur, die ich mir vor 7 Jahren überhaupt nicht hätte vorstellen können und für die mir ehrlich gesagt ohne diese ganzen Gespräche auch definitiv der Mut gefehlt hätte.
Wir sprechen gleich noch ein bisschen mehr über das Podcasten an sich. Ich habe noch eine Frage zum Reisen oder zu den Gästen, mit denen du dann so sprichst. Beim Reisen ist es ja oft so, du hast auch gesagt, du warst lange in Kambodscha, du warst lange in Ländern, die einfach gesellschaftlich und ökonomisch ganz weit weg sind von dem, was wir als EuropäerInnen einfach so vertraut sind. Und das fordert natürlich. Hast du da Gedanken darüber, wie wir uns da einfach am besten mit beschäftigen, wie wir es, also für mich ist es tatsächlich ein Problem, in ein Land zu reisen, wo ich super privilegiert bin. Und das stellt mich immer wieder vor eine Herausforderung zu fragen, möchte ich das überhaupt? Kann ich das mit meinem Gewissen vereinbaren?
Ja, das, da machst du ein großes und aber natürlich auch wichtiges Thema auf. Also ich glaube, da gibt es so mehrere Dimensionen, die jetzt in deiner Frage mitschwingen. Das erste Thema ist, zumindest ist es für mich immer wieder ein Thema, in Länder zu reisen, wie zum Beispiel Kambodscha, aber gibt es auch viele andere, wo, sagen wir mal, die Menschenrechtssituation, ich formuliere es mal ganz vorsichtig, nicht einwandfrei ist oder zumindest nicht unseren Werten entspricht. Das kann das Thema Gleichberechtigung anbetreffen, Mann und Frau oder auch Gay-Communities, jetzt fällt mir selbst schon das Wort ein, obwohl ich selbst mit einem Mann verheiratet bin. Also das heißt also, wo einfach bestimmte Gruppen benachteiligt werden. Das kann aber auch ganz viele andere Dimensionen betreffen, wo es für mich vor Ort immer wieder schwierig ist und wo ich auch viel aus den Gesprächen mit meinen Gästen ziehe, dahingehend einfach zu merken, zum einen, dass selbst wir, die wir relativ viel gereist sind, nicht davor gefeit sind, immer noch mit Vorurteilen und kulturellen blinden Flecken unterwegs zu sein. Also dessen müssen wir uns immer bewusst sein. Nur weil wir jetzt das Glück hatten, das Privileg hatten, das eine oder andere schon gesehen, gehört, erfahren zu haben, heißt das nicht, dass wir den neutralen Blick auf irgendwas haben, sondern wir sind immer noch gefangen, wäre die negative Formulierung, vielleicht auch geeicht durch unsere eigenen kulturellen Referenzen. Und das ist ein Referenzrahmen von ganz, ganz vielen, die woanders eben ganz anders aussehen können und dort aber auch ihre Berechtigung haben und nachvollziehbar sind. Deswegen wäre für mich die erste Aufgabe, die ich mir versuche, selbst zu stellen, ohne meine eigenen Werte deswegen aufzugeben, aber trotzdem erstmal dieses vorschnelle Urteilen, Aburteilen auszustellen, sondern erstmal zu versuchen, einfach wahrzunehmen und zu beobachten. Gedanken kann man sich dann ja immer noch ganz in Ruhe machen. Das heißt nicht, dass irgendwelche Leute vor Ort jetzt unbedingt immer auf meine Meinung gespannt sind zu allen möglichen Dingen, wie ich das dann sehe. Das Thema privilegiert sein und reisen ist nochmal ein anderer Aspekt. Also meine erste Antwort wäre, jetzt mal ganz praktisch gesprochen, dass ich glaube, dass wenn man nah an den Menschen reist, das ist jetzt so ein bisschen kitschig formuliert, das heißt also jetzt nicht unbedingt in großen Hotelburgen absteigt, sondern in privately owned Homestays und auch in lokalen Restaurants essen geht und so weiter, man den Menschen eher damit hilft, dort zu sein, als nicht dort zu sein. Das Gleiche gilt auch für viele Naturschutzgebiete zum Beispiel. Mir fallen jetzt die Zahlen nicht ein, aber ich weiß, also ganz viele Nationalparks in Afrika haben so viele Millionen Besucherinnen und Besucher pro Jahr, dass das einfach ein wichtiger Wirtschaftszweig auch ist, der definitiv natürlich als Wirtschaftszweig sowieso wegbrechen würde, wenn die Touristinnen und Touristen, die sich das leisten können, nicht mehr kämen. Aber es hätte dann vor Ort, wir können auch mal über Flugscham und dergleichen, also CO2-Belastung sprechen, das ist auch nochmal ein wichtiges Thema. Aber für die Naturräume vor Ort hätte das definitiv sehr, sehr oft auch nachteilige Konsequenzen, wenn man nicht käme. Deswegen bin ich persönlich kein Freund davon oder versuche es zumindest nicht zuzulassen, mich jetzt durch mein schlechtes Gewissen irgendwie von Dingen abhalten zu lassen. Denn ich weiß, ich bin privilegiert, das ist Fakt. Damit gehen Privilegien einher, aber in gleichem Maße eben auch Verantwortungen. Aber jetzt nur aufgrund der Privilegien bestimmte Dinge zu unterlassen, mit denen man vielleicht sogar für sich selbst und auch für andere positive Effekte erzielen könnte, bringt jetzt auch nicht viel. Also es, ja, schlechtes Gewissen in sich ist aus meiner Sicht jetzt noch keine konstruktive Erkenntnis, sondern dann ist eben die Frage, was macht man damit?
Mhm, voll. Ja, voll, vielen, also danke für die Antwort, für die ausführliche
bisschen,
Antwort.
Bisschen lavierend als Antwort, aber ihr merkt, aber ich ringe da natürlich auch nach wie vor mit. Das sind ja auch ganz wichtige und komplexe
klar.
Themen.
Und das, deswegen war es mir auch wichtig, das jetzt einfach nochmal zu fragen, weil ich das tatsächlich fast jeden Menschen frage, der viel reist, und ich das super spannend finde, was dann einfach dabei rauskommt und so lang. Also natürlich Reisen ist super wichtig und schön und gibt, der Output ist einfach so immens auch, und dementsprechend wollte ich das auch nicht verteufeln damit, genau, gar nicht.
Aber ich weiß genau, was du meinst. Also es gibt natürlich auch, also würde ich jetzt natürlich niemals Namen nennen, aber ich schaue natürlich für meine Podcast-Episoden auch immer nach passenden Gästen, die uns jetzt ganz mitreißend von irgendwelchen Geschichten erzählen können. Und auch wenn man ihnen vielleicht damit Unrecht tut, ich kann mich auch nicht des Gefühls erwehren, dass es dann manchmal Leute gibt, die irgendwohin aufbrechen und eigentlich das eher so als Folie nutzen, um dann naja, so eine Nabelschau zu betreiben und auf sich selbst zu blicken und sich selbst nochmal ganz neu kennenzulernen. Und so die Kulturräume, in denen sie sich dann bewegen, sind eher so ein Backdrop, um das umzusetzen. Also so ein bisschen wie so diese altmodischen Filme, so wo man dann auch so White Savior-mäßig irgendwelche Lawrence von Arabien oder so oder auch Letzte Mohikaner oder so irgendwelche White People in irgendwelche anderen Kulturräume schickt und dann sie sozusagen ihre Werte mitbringen und dann den Menschen vor Ort damit auf ein ganz neues Level hilft. Das ist natürlich, wenn sowas mitschwingt, super unangenehm, sind auch nicht die Leute, nach denen ich suche jetzt für meine Gespräche. Wobei ich auch sagen möchte, habe ich auch vorhin erwähnt, als ich nach Australien aufgebrochen bin, ging es da natürlich ganz viel auch um mich selbst. Deswegen will ich auch das nicht verteufeln und um mein eigenes persönliches Wachstum. Also alles hat seine Berechtigung. Es ist eben immer eine Frage des Wie und eine Frage, wer erzählt wem von was und worauf sind wir jetzt auch aus, wenn wir zum Beispiel über Storytelling und über Journalismus sprechen?
Nee, ganz andere Frage dann an der Stelle. Ja. Wenn du jetzt mit vielen Leuten zu tun hast, die aktuell reisen oder ein großes Abenteuer, eine Reise gemacht haben, bist du denn selbst noch viel auf Reisen oder ist es einfach aufgrund der Selbstständigkeit jetzt gar nicht mehr so möglich? Und wenn ja, vermisst du es oder?
Nicht so viel wie früher. Also ich bin jetzt nicht mehrere Monate am Stück irgendwo unterwegs, um für ein Buchprojekt zu recherchieren, aber im normalen Rahmen schon noch immer. Also über die Interviewfolgen hinaus, das ist unser klassisches Format bei Weltwach, haben wir gelegentlich auch Reisereportagefolgen und für die breche ich dann für gewöhnlich selbst auf, nehme die ganzen Mikros, das ganze Tonequipment mit und versuche also dann vor Ort wirklich ganz viele O-Töne, Interviews mit Locals, mit Rangern, mit Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern aufzuzeichnen und daraus dann so ein, zwei ganz verdichtete Stunden zu produzieren. Naturgeräusche, lokale Musik und so weiter, die ich dann nachträglich nochmal im Studio durch Moderation miteinander verwebe. Und das ist zum Beispiel auch immer wieder eine gute Gelegenheit für mich, rauszukommen und zu versuchen, dort wirklich Projekte zu porträtieren, ob es nun hier in den USA ist. Ich war jetzt kürzlich in so einer Turtle Nursery in Florida, habe dort eine Reportage gemacht, oder Tansania, was ich vorhin erwähnte, die Walking Safari, um dort über den Schutz gefährdeter Elefanten zu sprechen mit bestimmten Rangern und Naturschützern. Das sind Themen, die ich immer noch gut unterbekomme. Und hin und wieder mache ich auch mal ganz Privaturlaub ohne Mikro.
Vielleicht noch eine Frage vorab, bevor wir dann eher zum Thema tatsächlich Podcasten kommen. Hattest du jemals einen Gast, dessen Sichtweise oder auch Geschichte dich völlig überrascht hat, also die deine Erwartung komplett übertroffen hat? Vielleicht auch etwas, womit du gar nicht gerechnet hättest? Also
gar nicht gerechnet könnte ich jetzt nicht behaupten, weil ich mich tendenziell auch ganz gut vorbereite, möchte ich meinen. Also so zumindest relativ viel Zeit investiere, um die Gespräche eben vorzubereiten und meinen Gästen dann dementsprechend auch die entsprechende Wertschätzung entgegenzubringen. Aber es gab natürlich viele Gespräche, die ausgehend von meiner Vorbereitung dann in eine ganz andere Richtung abgebogen sind und ganz anders gelaufen sind als gedacht. Und wenn du mich so fragst, Steffi, also das Gespräch, das mir da bis heute eigentlich immer als erstes in den Sinn kommt, ist eins, das nun auch schon fast 7 Jahre zurückliegt. Es war Folge 19. Deutet wahrscheinlich schon an, dass es mir wirklich stark im Gedächtnis geblieben ist, wenn das immer noch so als erstes in mein Hirn springt. War damals das Gespräch mit Rüdiger Nehberg. Ich weiß nicht, ob euch der Name noch was sagt. Ist ja nun seit einigen Jahren leider nicht mehr am Leben. Survival, einer der größten Abenteurer Deutschlands, würde ich behaupten. Als ich damals mit ihm gesprochen habe, war er wahrscheinlich auch so, Ende 70, Anfang 80. Und ich kannte ihn als jemanden, der mitreißend, farbenfroh, sehr amüsant über seine Jahrzehnte des Abenteuertums erzählen kann. Er hat wirklich abgefahrene Sachen erlebt, hat Jahre im Dschungel des Amazonas verbracht, war ganz viel in Afrika unterwegs, als es noch viele auf die Art und Weise sich nicht zugetraut haben, wie er es dann gemacht hat. Viele, viele unterhaltsame Geschichten. Ich wusste auch, dass er menschenrechtstechnisch sehr engagiert ist. In seinen letzten Lebensjahrzehnten hat er sich komplett einer NGO verschrieben, die es auch immer noch gibt, Target e.V. Und was mich so sehr beeindruckt hat, war, dass dieses Gespräch, als ich eigentlich dachte, jetzt sind wir eigentlich schon fast durch nach einer Stunde Abenteuergeschichten, abgebogen ist auf diese Menschenrechtsebene, also Abenteuer mit Sinn. Er hat seine Abenteuer in den letzten Jahrzehnten eigentlich nur noch durchgeführt, um Presseaufmerksamkeit, Medienecho zu generieren für Anliegen, die ihm am Herzen liegen. Und da hat er sich wirklich engagiert für Themen, die es in sich haben. Also zum einen eben für die Yanomami-Stämme im brasilianischen Regenwald, die bedroht waren durch Goldsucher. Für dieses Engagement hat er sein erstes von dann schlussendlich 2 Bundesverdienstkreuzen erhalten. Und dann in den letzten circa 20 Jahren seines Lebens hat er sich engagiert gegen die weibliche Genitalverstümmelung in arabischen Ländern. Und das ist natürlich ein Thema, so als alter weißer Mann, an dem man sich super, super leicht verheben kann, die Hände verbrennen kann. Und mit wie viel Menschlichkeit und Demut und Geduld es ihm gelungen ist, sich dieses Themas nicht nur anzunehmen, sondern wirklich Veränderungen herbeizuführen vor Ort. Und die Emotionalität, mit der er über dieses Thema gesprochen hat, ihm sind die Tränen gekommen im Gespräch. Ich kriege heute noch Gänsehaut, wenn ich dran denke. Das hat mich wirklich mitgerissen und war für mich einfach so ein Beispiel für ein wirklich sinnvoll gelebtes Leben. Und zwar sinnvoll individuell persönlich, der hat so viele Geschichten gehabt, also der hätte noch Tage weiter erzählen können. Und mit einer Freude, also der wusste wirklich von den Zehenspitzen bis in die Haarenspitzen, ich habe gelebt. Und dann aber diese zweite Komponente, eben auch zu wissen, ich habe auch was erreicht, ich habe auch was verändert, ich habe auch eigentlich noch ganz, ganz viel vor, ich bin eigentlich viel zu alt dafür, was ich noch alles machen möchte. Er hat es so ausgedrückt im Gespräch, also ein gutes Leben ist für ihn das, wenn man jeden Tag einfach voll durchstartet und ganz überrascht ist, wenn man plötzlich tot ist. Also einfach gar nicht dazu kommt, mal zu reflektieren, sondern einfach von der ersten bis zur letzten Minute. Ist vielleicht auch nicht für jeden das Richtige, so zu leben wie er, möchte ich auch natürlich, auch für mich nicht. Das kriegt man auch nicht jeder hin und nicht jeder ist gestrickt wie er. Aber dieses Gespräch hat mich dahingehend begeistert, welche emotionale Abbiegung es dann genommen hat und wie viel Menschlichkeit sich in diesem Abenteuertum und in seiner Erzählkunst dann schlussendlich ausgedrückt hat.
Dann empfehlen wir doch jetzt mal allen unseren HörerInnen die Folge 19 deines Podcasts.
Ich muss dazu sagen, die alten Folgen, ihr kennt das vielleicht auch, insbesondere Hanna, du machst die Show ja jetzt hier auch schon eine Weile. Ich ich ein bisschen cringe ist für mich immer, wenn ich selbst in die alten Folgen noch mal reinhöre.
Weil ich wollte dich gerade fragen. Ich habe großen Respekt davor, dass du eine alte Folge empfiehlst. Wenn mich jemand fragt, so Hanna, was ist deine Lieblingsfolge? Ja, keine der ersten 20 auf jeden Fall.
Bei mir, ich sag dann immer, überspringt schon mal die ersten 100, dann könnt ihr mal anfangen. Dann habe ich so langsam ansatzweise verstanden, wie es läuft. Ja, also es gibt so ein paar, die Intro-Musik der frühen Folgen, ein bisschen sehr pathetisch, möchte ich mal ehrlich sagen. Meine Fragetechnik jetzt auch nicht immer so auf den Punkt, aber quält euch ruhig durch mich durch, denn es lohnt sich, um Rüdiger Nieberg zuzuhören. Von daher.
Du hast ja gesagt, es startet erst am Ende quasi nochmal so richtig durch. Das spulen wir doch mal vor. Okay, also du machst, ich habe es ja gerade schon gesagt, Weltbach seit 7 Jahren. Du hast tolle, tolle Gäste gehabt. Du hast dich selber natürlich, also man verändert sich natürlich in 7 Jahren auch und irgendwie von Mitte 20 zu Mitte 30 natürlich auch irgendwie sowieso. Gab's aber Geschichten und Perspektiven, die dich da besonders geprägt haben? Oder sagst du, es gibt Momente, du wärst heute nicht der du bist ohne den Podcast?
Tatsächlich das, was wir schon besprochen haben. Also diese schiere Menge an Menschen, die unübliche Lebenswege gewählt haben und die dann auch relativ rigoros beschritten haben. Und das bedeutet ja nicht immer nur wunderbare, aufregende Abenteuer, mit denen man dann irgendwie Publikum unterhalten kann, sondern ehrlicherweise bedeutet das in dem Fall auch oft, naja, ökonomische Unsicherheit. Es ist jetzt auch nicht so, dass diese Menschen, mit denen ich da spreche, als Ergebnis ihres Tuns alle wahnsinnig wohlhabend sind. Also es sind ganz viele auch, sowohl die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die sich immer wieder mühselig darum bemühen müssen, irgendwelche Grants, irgendwelche Fördertopfe anzuzapfen. Es sind ganz viele Schriftsteller, die wundervoll schreiben, ganz, ganz empathisch irgendwelche Kulturräume erkundet haben und aufarbeiten und damit aber nicht allzu viel Geld verdienen. Und es trotzdem tun. Und das ist eher das, was ich mir über diese vielen, vielen Gespräche hinweg mitnehme. Also die Wertschätzung für diese Menschen, die uns diese Geschichten und diese Erkenntnisse mitbringen. Und so ganz auf meinem bescheidenen Level der Wunsch, das ein Stück weit auch zu tun. Also natürlich, ich möchte jetzt auch nicht romantisieren und am Ende des Monats nicht wissen, wie ich nächste Woche irgendwie die Rechnung bezahlen soll oder die Miete. Aber zu versuchen, eben diese Unsicherheiten sowohl im Job als auch im Reisen als auch sonst wo hier und da wohlportioniert zuzulassen und zum einen das zu tun, was mich selbst wirklich glücklich macht, nämlich das, worin meine Arbeit mittlerweile besteht, als auch hoffentlich Geschichten zu erzählen in den Episoden mit Hilfe meiner Gäste, die Hörerinnen und Hörer, naja, Freude bereiten, die sie bilden und die vielleicht ihnen dann idealerweise auch nochmal eine andere Wertschätzung für diese Natur- und Kulturräume unserer Erde bieten und ihnen dazu verhelfen.
Das ist tatsächlich eine Frage, die ich mir stelle, ist, kann Podcast das auch leisten und ersetzt es das persönliche Erfahren und Gespräch?
Also ich würde sagen, es ergänzt das. Ich will uns damit Weltwach und auch andere ähnliche Formate gar nicht zu wichtig nehmen. Natürlich, das eigene Erfahren ist immer noch mal was ganz anderes. Aber mir geht's nicht per se darum, jetzt allen Hörerinnen und Hörern zu sagen, ihr müsst da jetzt auch alle unbedingt hin und das selbst erleben, weil sonst ist es irgendwie nicht das Gelbe vom Ei. Ich vergleiche mich da gedanklich, ohne jetzt zu behaupten, diesen Anspruch erfüllen zu können, aber gedanklich eher mit, ich weiß nicht, so National Geographic oder ähnlichen Magazinen. Also ich versuche, lehrreiche, aufregende Geschichten zu erzählen. Und ich glaube, das hat auch einen Wert. Das hat auch einen Wert, wenn man dann nicht selbst hinreist. Das ist, ne, es gibt ja auch diesen Begriff Armchair Traveling. Das bedeutet also, man sitzt zu Hause und liest einen Reisebericht, fühlt sich stimuliert und unterhalten, klappt das Buch zu und bleibt dann vielleicht zu Hause. Das ist ja auch wunderbar. Oder auch, man fühlt sich idealerweise nicht nur unterhalten, sondern hat das Gefühl, auch einfach nochmal was dazugelernt zu haben und die Welt ein bisschen besser verstanden zu haben. Und einige engagieren sich dann vielleicht sogar auch für irgendwas. Andere tun es nicht, sondern hatten einfach nur eine gute Stunde und fühlen sich gut unterhalten. Auch das bereitet mir große Freude, wenn ich das erreicht habe. Viel weiter geht der Anspruch dann ehrlich gesagt auch schon gar nicht. Ich glaube, da würde man sich überschätzen, wenn man
muss das Medium ja auch nicht. Ich meine, auch Laber-Podcasts, wie sie so schön genannt sind, sind ja unterhaltsam und wichtig und haben eine Berechtigung in der Welt. So, von daher.
Und klar, im Vergleich zu einem National Geographic Magazin oder auch den Büchern, die ich so geschrieben habe, würde ich schon behaupten, dass ein Podcast, deswegen liebe ich das Format ja selbst auch so sehr, eben schon viel persönlicher und nah ist. Also genau deswegen, das hat mir damals gefehlt, dieses Beispiel, ne, der Minenräumer in Kambodscha. Ich habe den danach zweimal dann getroffen, erneut, für den Podcast, auch in ganz frühen Folgen. Und das ist natürlich ganz nah, ganz persönlich. Und es gibt viele Folgen, auf die ich Rückmeldungen, wie zum Beispiel auch Rüdiger Neberg, von Hörerinnen und Hörern erhalten habe, die meinten, das hat mich bis ins Mark berührt, mitgerissen. Das hat sogar mitunter mein Leben beeinflusst, hat verändert, was ich studieren möchte. Das passiert jetzt nicht jeden Tag und mit jeder Folge, aber so über die Jahre hinweg gab es ganz, ganz, ganz viele Rückmeldungen von Menschen, die tatsächlich was ganz Essentielles für sich mitgenommen haben, für ihre eigene Lebensgestaltung. Und das macht mir natürlich sehr glücklich.
Ja, das klingt sehr schön, ja. Hat sich denn bei dir, du hast vorher gesagt, du möchtest Menschen auch eine Bühne bieten, die einfach Geschichten zu erzählen haben. Hat sich für dich da irgendwie dein Verständnis von Erzählen und Zuhören verändert durch den Podcast?
Also zunächst einmal hat sich in mir die Erkenntnis herauskristallisiert, auch wenn ich hier so vor mich hin fasel in diesem Gespräch, dass ich schon viel lieber zuhöre, als selber erzähle. Deswegen fühle ich mich auch sehr wohl in der Rolle des Fragenstellers. Ansonsten das grundsätzliche Verständnis nicht. Also das, was wertschätzendes Zuhören ist, bedeutet für mich nach wie vor, dass ein gutes Gespräch kein Ego-Trip des Moderierenden sein sollte. Es geht nicht darum, nun meine Sichtweise oder meine Denkweise überall reinzudrücken, sondern es geht darum, dem Gast die Bühne zu bieten. Das bedeutet für mich schon, mich gut vorzubereiten, um also auch basierend auf einem relativ guten Wissensfundus die richtigen Impulse setzen zu können. Bedeutet manchmal aber auch, wenn sich da ein Gast in Rage redet, einfach die Bühne zu überlassen und ihn dann auch mal machen zu lassen, wenn ich das Gefühl habe, das ist gerade wirklich geistreich und mitreißend. Bedeutet aber auch in anderen Gesprächen, dass ich nicht unbedingt jetzt nur ein Stichwortgeber sein muss, sondern manchmal ist man dann eben auch nicht nur Moderator, sondern auch Gastgeber. Und dann ist es vielleicht eher ein Gespräch, wo die Gesprächsanteile ein bisschen ausgeglichener sind, wo es dann mehr hin und her geht. Wenn ich das Gefühl habe, das hilft dem Gast jetzt vielleicht eher, um seine Geschichte oder ihre Geschichte zu erzählen. Ja, ich versuche einfach wertschätzend zuzuhören und das Erzählen ist dann eher im Fokus, wenn ich diese besagten Reportagefolgen mache. Das ist dann aber auch ehrlich gesagt viel journalistisches Handwerk. Das entwickelt sich dann durchs Tun in eine Richtung, je nachdem, was auch die Hörerschaft mag und was mir selbst dann auch mehr oder weniger liegt.
Ich habe eine Folge von dir gehört, ich glaube, es ging um Segeln mit 4 oder 5 Personen tatsächlich im Podcast. Aha. Und es war ein wildes, lebendiges Durcheinander, wo viele vielleicht vorher gesagt haben, ja, also das kann ich nicht machen. Das wird so nicht funktionieren, aber ich fand die Folge total schön. Also ich habe da richtig viel für mich mitgenommen.
Du meinst die Folge mit den Höppner-Brüdern wahrscheinlich? Genau. Höppner-Brüder genau. Und einer Freundin des einen und noch das gemeinsame Kind und der Hund des anderen auf einem ganz, ganz kleinen Segelboot. Ja. Absolutes Chaos auf dem Segelboot und auch, genau, du deutest es an, absolutes Chaos im Gespräch. Auf jeden Fall eine der lebendigeren Folgen jüngerer Zeit. Ja.
Ja. Ich habe schon ein bisschen Angst vor deinem Feedback später zum Thema Fragen stellen und Podcasten an sich, aber ich bin auch sehr gespannt. Vielleicht kurze Anekdote da auch. Steffi hat ja noch nicht so viele Folgen aufgenommen, aber wir hatten letzte Woche oder vorletzte Woche eine Folge, die hat uns auch emotional einfach total ergriffen und ich glaube, wir haben beide so ein Tränchen verdrückt tatsächlich. Mhm. Und ich habe die Folge jetzt noch nicht gehört, ich bin ganz gespannt, wie das dann rauskommt, weil es einfach so emotional schön war und ja, uns einfach so getoucht hat, dass wir beide so kurz mal geweint haben.
Ohne jetzt eure Hörerinnen und Hörer zu langweilen, die Folge ja vielleicht schon kennen, aber in einem Satz kannst du zusammenfassen, worum es ging in der Folge?
Steffi, kannst du gerne machen, die ist aber noch nicht online. Also ich weiß nicht, wann sie dann jetzt online kommt. Ich bin verwirrt in den Zeiten, wann wir online gehen. Es ist die Folge mit Marjan.
Marjan Smith-Gerber.
Mhm. Die ist eine Klettererin und Mutter und es ging um Muttersein und Sport für Frauen und das war einfach sehr, sehr wichtig und ja, wir konnten es gut nachfühlen.
Ja, nee, toll. Wenn euch das gelingt, dass ein Gespräch solch eine Tiefe erreicht, ist das natürlich ein sehr gutes Zeichen.
Du machst jetzt schon wirklich lang, was ja in so einer schnelllebigen Welt, wie wir uns befinden, gar nicht mehr so üblich ist, den Podcast. Was glaubst du denn, was reizt die Leute daran, immer wieder einen Abenteuer-Reise-Podcast anzuschalten? Was nehmen die Leute mit, die dich hören?
Ich vermute mal, dass es ähnlich zu dem ist, was mich selbst auch motiviert hält. Denn auch ich verbringe nun schon sehr, sehr viel Zeit mit diesen Themen. Und ich glaube, ehrlich gesagt, wenn wir uns nur in Anführungszeichen auf das Thema Reisen an sich fokussieren würden, würde sich das für mich irgendwann auch erschöpfen. Aber ich das, was ich daraus ziehe, und ich glaube, das gilt auch für unsere Hörerinnen und Hörer, ist wirklich die Bandbreite an Gästen und an Themen. Also, dass wir eben versuchen, eine Mischung zu schaffen zwischen den ganz großen Abenteuern und Expeditionen bis hin auch zu wirklich eher wissenschaftlicheren Themen, wo wir dann mit irgendwelchen Tiefseeforscherinnen oder Elefantenexperten sprechen, sowohl mit großen Abenteurern wie Bear Grylls oder Reinhold Messner oder Alex Honnold, dem Bergsteiger, oder aber eben auch Wissenschaftlerinnen wie Jane Goodall. Aber dass es dann eben mitunter auch wieder ganz klein wird und nachvollziehbar. Ich war für eine Aufzeichnung kürzlich im Bayerischen Wald unterwegs mit einem Experten dort. Das war eine genauso spannende Folge wie irgendeine, die jetzt sich um die Antarktis dreht oder um Vulkane oder um Tornados, was wir auch schon hatten. Also sowohl die thematische Vielfalt ist das, was, glaube ich, das Format frisch hält, trotz seines Alters. Und dann eben auch die Gäste, also sowohl bekannte, prominente National Geographic-Fotografinnen, Filmemacher, Journalisten, aber dann auch Leute wie Schauspieler Danny Trejo, Machete, kennen wahrscheinlich nicht viele, aber einige doch, würde man jetzt vielleicht nicht unbedingt bei uns erwarten. Oder auch Gladiator Ralf Möller. Also wir versuchen immer mal wieder so ein paar auch überraschende Leute reinzubringen, die dann doch irgendwie wieder passen. Und ich glaube, oder auch Astronauten hatten wir schon 2, 3, die nochmal dieses ganze Thema Reisen auf ein ganz anderes Level heben. Und von einer ganz anderen Perspektive natürlich dann auch sprichwörtlich auf die Erde schauen. Und auf die Art und Weise versuchen wir, das Format trotz seines Alters frisch zu halten.
Und es ist ja auch schön, dass manchmal einfach, ich erinnere mich auch, glaube ich, an ein Gespräch mit einer Apnoe-Taucherin, wo man einfach jetzt erwartet oder ich für mich erwartet habe, okay, wie kann ich so lange die Luft anhalten, wie geht das, wie trainiere ich das, was brauche ich für ein Lungenvolumen, das dann irgendwie total abgedriftet ist in ganz andere Tiefen. Also tatsächlich, was sie da unten erlebt und was das mit ihr macht, das war dann auf einem ganz anderen Level super interessant und spannend.
Ja, das freut mich.
Also man weiß ja immer nicht, wo das Gespräch endet, wo es hinführt.
Genau, so ist es, ja. Das macht es aber natürlich auch spannend für mich, genau wie das, was ihr vorhin erwähnt habt, über die emotionale Folge, die ihr kürzlich aufgezeichnet habt.
Ja. Erik, an der Stelle, hast du eine nächste Reise, die bevorsteht, einen spannenden Gast, auf den du dich freust? Genau, was steht an?
Was steht an? Ach ja.
Auf das du dich freust.
Irgendwas steht immer an. Ich freue mich, in wenigen Tagen spreche ich mal wieder mit einem unserer Stammgäste. Das ist die meistgewanderte Frau der Welt, Christine Thürmer, Bestseller-Autorin. Die ist jetzt, glaube gestern oder vorgestern aus Asien wiedergekommen, weil dort 7 Monate wandern, wie eigentlich jeden Monat unterwegs am Stück, und wird uns also brühwarm und taufrisch erzählen, was sie so erlebt hat. Ich breche in ein paar Tagen nach Marokko auf, zu unserer allerersten Hörerinnen- und Hörerreise mit Weltwach. Wird auch für mich also nochmal was ganz Neues. Wir versuchen immer so ein paar neue Ideen zu entwickeln, hatten jetzt für ein paar Jahre ein eigenes Festival und jetzt also die erste Reise mit Hörenden nach Marokko. Bin ich auch mal gespannt, wie das so wird. Und der nächste eigene Trip, der dann wiederum nichts mit dem Podcast zu tun hat, wird dann wahrscheinlich über Weihnachten nach Indonesien gehen. Da wollen wir dann tauchen, meine Familie und ich. Also einiges, auf das ich mich freue, sowohl in Bezug auf den Podcast als auch darüber hinaus.
Super spannend. Es bleibt nicht langweilig auf jeden Fall. Cool.
Genau.
Toll auch, dass das Format einfach so viel ermöglicht, weitere Türen zu öffnen. Und dass du jetzt eine Reiseveranstalter quasi auch bist. das finde ich total schön und spannend. Und wenn sich dann so eine Community bildet, wo ja irgendwie ähnliche Interessen sind, das gefällt mir sehr, sehr gut. Der aufmerksame Zuhörer, und das bist du ja hoffentlich bei unserem Podcast auch, weiß, dass wir zum Abschluss immer noch die Frage nach dem liebsten Outdoor-Song stellen, den wir auf unsere Spotify-Playlist packen. Gibt's denn einen Song, den du mit dem Reisen verbindest, den du im Auto, wenn du unterwegs bist, gerne vor dich hertrellerst, oder wo du in der Natur, wenn du mal 5 Minuten abschalten willst oder 2:30, wie die neuesten Songs, die ja nur noch so lang sind, dann welchen Song machst du dann an?
Ja, also das ist tatsächlich die Frage. Ich weiß ja genau aus eurer Show, dass die auch mitunter kommt, mit der ich mich da doch schwer tue. Denn jetzt so einen klassischen Outdoor-Song. Ich habe auch nochmal meine Playlists durchgescrollt. Ich muss euch ehrlich sagen, ich höre eher vielleicht unkonventionelle Musik. Ich höre eigentlich nur so Hard Rock, Heavy Metal Geschichten aller Iron Maiden, Alice Cooper,
mega.
Except so die ganzen alten Haudegen. Da ist jetzt nicht so viel Wandern ist des Müllers Lust dabei. Aber ich hab trotzdem mal einen Song mitgebracht. Ich weiß nicht, ob der vielleicht ein bisschen zu ausufern für eure Playlist ist. Das dürft ihr gerne beurteilen. Aber wer sich vielleicht doch traut, mal so in meine Gefilde abzusteigen musikalisch, dann würde ich einen Song empfehlen, tatsächlich von Iron Maiden. Wer jetzt Angst hat, mein Gott, da werde ich irgendwie 5 Minuten lang angeschrien. Nein, das ist was ganz Sanftes, Klavierklänge und eine wunderbar erzählte Geschichte. Der Song ist fast 20 Minuten lang allerdings, hat den Titel Empire of the Clouds. Und ich mag ihn deshalb, weil, und da versuche ich jetzt doch wieder den Bogen zurück zum Wandern und draußen sein zu schlagen. Es ist ein Song, in dem eine Geschichte erzählt wird. Eine Geschichte in dem Fall eines Luftschiffes, das 1930 damals das größte Luftschiff der Geschichte war, ist, glaube ich, von Großbritannien losgeflogen, dann leider über Nordfrankreich abgestürzt, aber war ein großes Symbol für den Versuch der Menschheit, naja, das, was technisch möglich ist, wissenschaftlich möglich ist, voranzutreiben. Und warum ich jetzt trotz dieses Themas, ist ja eher so ein Geschichtspodcast-Tipp vielleicht, aber trotz dieses Themas behaupte, dass er passt zum draußen unterwegs sein, ist, weil es musikalisch so gefühlvoll erzählt und untermalt ist, dass man sich da wirklich reinlegen kann. Also wenn ich unterwegs bin, höre ich den einfach sehr, sehr gern. Wenn ich irgendwo spazieren gehe, hier bei uns im Herbstpark um die Ecke, den ich vorhin schon erwähnt habe, und dann 20 Minuten dieses klavierbegleitete, relativ epische Werk mit Charakteren und mit, naja, dieser ganzen Dramatik höre, dann kann ich so richtig gedanklich auf Reise gehen. Deswegen, ja, Empire of the Clouds.
Das packen wir auf die Playlist und du solltest dir da keine Gedanken machen. Ich glaube, Philipp Reiter war es, großartiger Läufer, der hört immer Après-Ski und Ballermann-Hits. Also von daher...
Okay. Na gut, dann muss ich mich gar nicht so viel rechtfertigen.
Absolut gar nicht. Mensch, Erik, vielen, vielen Dank für deine Zeit, für die spannende Einblicke in dein Leben. Und ich sage danke und freue mich, dass du mit uns sprechen wolltest.
Ich danke euch. Danke für eure Zeit.
Ja, auch danke von mir. Ich habe auch als blutige Anfängerin, ich glaube, jetzt schon aus diesem Podcast so einiges mitnehmen können.
Das freut mich sehr. Und man merkt es dir nicht an.
Danke, sehr nett.
Falls ihr noch Fragen an Erik habt, könnt ihr die wie immer gerne via Instagram an uns stellen oder und an die E-Mail-Adresse podcast@bergfreunde.de.
Genau, und alle weiteren Infos zur Folge findet ihr wie immer in unseren Shownotes.
Da packen wir dann auch den Podcast vom Erik rein, bestimmt. Ja. Und damit sind wir dann auch schon wieder am Ende unserer heutigen Folge Grad raus angekommen.
Danke euch Bergfreunde da draußen fürs Zuhören. Wir hoffen, ihr könnt auch heute wieder spannende Eindrücke aus der Folge mitnehmen.
Für uns geht's jetzt wieder raus und wir hören uns dann hoffentlich zur nächsten Folge.
Bis dahin, macht's gut.
Eure Hanna
und eure Steffi.